Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Franz Ernstberger in SWR 1 Leute, einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind der Bio-Pionier, kann man sagen, wenn es um Bier geht. Sie haben nämlich vor 30 Jahren das weltweit erste Bio-Bier auf den Markt gebracht. Wonach hat das geschmeckt?
Dieses Bier hat damals wie heute nicht anders geschmeckt als konventionelles Bier, denn mit den Geschmacksnerven kann man das nicht unterscheiden und wer das behauptet, der macht sich was vor. Der wesentliche Unterschied liegt in der Nachhaltigkeit der Herstellung. Wir verwenden ausschließlich Rohstoffe aus ökologischem Anbau und haben verschiedene Vorschriften bei der Herstellung, die andere Brauereien nicht haben. Zum Beispiel keine Stabilisierungsmittel verwenden, kein Schwefel verwenden für das Malz, gewisse Wasseraufbereitungsmittel wie Braugips oder solche Dinge dürfen wir auch nicht verwenden.
Da sind Sie schon mittendrin im Thema, da könnten Sie jetzt wahrscheinlich einen ganzen Vortrag halten.
So ist es.
Aber wie war das 1987? Gab es da überhaupt ein Bewusstsein für eine ökologische Landwirtschaft, die es dann eben auch braucht, um ein Biobier herzustellen?
Damals war das Bewusstsein für eine ökologische Landwirtschaft noch sehr, sehr klein. Und für Bier gab es überhaupt keine Notwendigkeit, weil wir damals gerade erfolgreich das deutsche Reinheitsgebot gegen alle Interessen unserer EU-Nachbarn verteidigt haben und in Deutschland das Reinheitsgebot weiterhin die gültige Brauvorschrift war. Wer brauchte da noch ein Biobier?
Denn ja, was hat Sie angetrieben zu sagen, wir brauchen ein Biobier?
Das Verständnis, dass wir mit der Form der Landwirtschaft, die damals schon sichtbar wurde und die jetzt zu einem gewissen Exzess sicher ausgelebt hat, unseren Planeten zerstören und unser Wasser zerstören und dass wir krank werden dabei, weil immer mehr Chemikalien in unser Essen irgendwo Einzug finden.
Sie waren vor 30 Jahren der Erste, der ein Biobier auf den Markt gebracht hat. 2017, wie viele gibt es in Deutschland?
Also ich glaube, dass es mittlerweile fast 100 Brauereien gibt, die auch unter anderem Biobier herstellen. Und es gibt eine ganze Menge ganz kleine, so Waschküchenbrauereien, die auch ausschließlich Biobier herstellen, aber die eben Größenordnung 1000 Hektoliter und weniger im Jahr machen.
Also von den 1300 konventionellen Bierbrauereien ist dieser Anteil dann immer noch ein geringer. Das heißt, das Bewusstsein ist auch 30 Jahre später noch nicht wirklich da.
Ganz nichts. Das sehen Sie auch am Marktanteil. Der Marktanteil von Biobier rechnet sich in Promillen. Dagegen rechnet sich der Marktanteil von ökologischen Lebensmitteln schon in Prozenten, wenn es auch nur wenige sind.
Das heißt, sehen Sie sich selbst auch immer noch als Missionar, als Pionier auf dieser Strecke? Wie beurteilen Sie das selbst?
Ganz sicher, denn das Verständnis für ökologische Getränke ist noch nicht sehr weit her und es hängt auch mit einem zusammen, nämlich dem wichtigsten Rohstoff von Getränken, das ist Wasser. Und für ein sauberes, reines, nach ökologischen Kriterien geerntetes Wasser, so muss man fast sagen, haben wir überhaupt noch kein Verständnis.
Auch mit dem Deutschen Umweltpreis wurde Franz Ernstberger ausgezeichnet. Sie gelten als Bio-Bier-Pionier. Sie wurden auch zum Öko-Manager des Jahres. Wenn man jetzt mal dieses Bio-Bier nimmt, da gab es viele Widerstände, auf die Sie getroffen sind. Vor 30 Jahren haben Sie weltweit das erste auf den Markt gebracht. Was war die allergrößte Hürde?
Zunächst mussten wir schauen, dass überhaupt jemand sich dafür interessiert. Und die ersten, die sich interessiert haben, waren die Wettbewerber, die wollten das nämlich weghaben. Und deshalb mussten wir uns damals auch Gerichtsverfahren aussetzen. Wir hatten dann in zwei Instanzen, noch zu Zeiten, als es keine gesetzliche Grundlage für Bio-Lebensmittel gegeben hat, obsiegt, und zwar auf ganzer Linie. Das war damals schwer für die Gegner. Aber wir haben dann unseren Weg weitergegangen und ganz schlimm ist es dann geworden, als wir 1989 das ökologische Reinheitsgebot verkündet haben.
Was Sie selbst aufgestellt hatten, dann nach eigenen Regeln.
Natürlich, das ist eigentlich war eine der ersten Bio-Lebensmittelherstellungsrichtlinien, die auch in Brüssel in die EU-Bio-Verordnung eingegangen ist.
Das bringt dann auch sehr viel Unruhe in eine Branche natürlich.
Ja, die hat es gegeben und es gab auch Spaltung und die Polarisierung ist bis heute spürbar. Es ist immer noch so, dass manche konventionelle Brauer mich lieber meiden, als mit mir Freundschaft zu pflegen.
Wen konnten Sie überzeugen dahingehend, dass ein Bio-Bier auch wichtig ist?
Eigentlich die schönste Ehrung, die ich bekommen habe, war die vom Bund Naturschutz in Bayern. Die haben traditionell, geben die Naturschutzmedaillen an verdiente, naturschützende Menschen aus. Und wir, nämlich Siegfried Stocker von der Hofbisterei und in München und meine Frau und ich, waren die beiden Unternehmer-Ehepaare, die als erste diese begehrte Naturschutzmedaille des Bayerischen Naturschutzverbandes, des Bund Naturschutzes bekommen haben.
Wie sieht die Nachhaltigkeit denn dann überhaupt aus? Also es gibt, Hopfen wird angebaut, auch da gibt es vermutlich Spritzmittel.
Nicht für Biohopfen, mit einer ganz kleinen Einschränkung. Noch forschen wir daran, gegen die Hopfen Peronospora, ähnlich wie beim Biowein.
Was heißt das?
Peronospora ist eine Pilzkrankheit. Da müssen wir auch heute noch mit geringen Mengen, nur 10% von dem, was sonst erlaubt ist, Kupferpräparate einsetzen. Sonst haben wir ausschließlich biologische Präparate, um in einer Dauerkultur wie Hopfen die Pflanzengesundheit zu erhalten.
Der Hopfen ist das eine, dann gibt es natürlich auch einen ganzen Betrieb, der dahinter steht. Was ist da nachhaltiger als bei konventionellen Brauereien?
Das war die große Frage. Als wir das Bio-Bier fertig hatten und wussten, wie das geht und die Produktlinie sauber ökologisch gestaltet war, haben wir uns unserem Standort zugewandt und gesagt, was ist denn an unserem Standort, was passiert da alles? Und das war ein Verdienst eines Professors der Fachhochschule in Nürnberg, der mich dazu überzeugt hat, eine erste Ökobilanz aufzustellen. Da wurden alles, was wir so tun, und zwar in Inputform, in Outputform, in Throughputform, also im Prozess, im Betrieb, wie auch die Standortfaktoren selbst bewertet nach ökologischen Kriterien.
Was war der erste Schritt, den Sie da unternommen haben? Was wurde ökologischer? Womit fahren die Lkw bei Ihnen?
Damals haben wir umgestellt auf Pflanzenöl. Das ist uns aber dann durch die Entwicklung wieder abhanden gekommen, denn die alten Reiheneinspritzpumpen, die auch Pflanzenöl, so wie Rudolf Diesel, er hat seinen ersten Motor mit Pflanzenöl betrieben, die sind ja jetzt diesen Common-Rail-Techniken und Technologien zum Opfer gefallen. Und da muss man wieder neu denken. Mein persönliches Auto fährt immer noch mit Pflanzenöl und damit CO2-neutral. Allerdings, der Dieselmotor hat ja auch noch andere Emissionen, da haben wir noch keine Lösung dafür.
Sie haben vor 30 Jahren das weltweit erste Bio-Bier auf den Markt gebracht. Wer sind denn heute die Abnehmer?
Im Wesentlichen alle Naturkostläden, aber alle Menschen, die sich Gedanken machen über eine gesunde und nachhaltige Ernährung.
Wobei das ja gar nicht so belegt ist, dass es wirklich auch in Sachen Gesundheit etwas bringt. Das ist ja immer die große Frage bei Bio. Da sagt man etwas gesünder, weil nicht ganz so viele Pestizide drin sind.
Wenn wir Pestizide erst gar nicht ausbringen oder wenn wir Lebensmittelzusätze, die man zwar in geringen Mengen vertragen kann, ohne dass man sofort stirbt, erst gar nicht ausbringen, wird unsere Nahrung sauberer bleiben. Und viele Krankheiten, insbesondere Allergien, sind ausgelöst, wenn ein gewisser Schwellenwert von irgendeinem krankheitserregenden Stoff im Körper erreicht wird. Und deshalb bin ich der Meinung, die besten Lebensmittel oder die besten Zutaten sind die, die man gar nicht verwendet, aus der Chemieküche, aus der Naturküche. Alle gerne.
Sie können also mit Geschmack gar nicht wirklich argumentieren. Sie müssen dann immer mit Nachhaltigkeit kommen wahrscheinlich, ne?
Das hängt jetzt wiederum davon ab, ob man geschickte Braumeister hat. Denn es gibt auch bei Bier Unterschiede. Obwohl man über Geschmack nicht streiten kann, gibt es doch ein Grundverständnis dafür, was ein gutes Bier ist oder was ein weniger gutes Bier ist. Und da ist die Kunst der Braumeister gefragt. Und aus guten, natürlichen Rohstoffen kann man sicher auch ein sehr schmackhaftes Bier machen. Und wenn Sie unser Bier probieren, werden Sie merken, dass diese Biere alle vom Mainstream-Geschmack deutlich abweichen.
Ja, das müssen Sie jetzt natürlich auch sagen und Ihr Bier verkaufen. Es gibt noch andere gute Biere, aber Sie sind auch gelernter Braumeister. War das damals in einer sehr traditionellen Brauerei, Ihr Unternehmen existiert seit nahezu 400 Jahren, war das dann auch eine Revolution?
Das war eine Revolution, als ich diese Idee des ökologischen Bierbrauens auch meinen Mitarbeitern vorgestellt habe. Es war 1980. Und wir haben ja noch eine eigene Melzerei und damit haben wir begonnen, dass wir Braugerste, wir sitzen in einem wunderbaren Braugerstenanbaugebiet in der westlichen Oberpfalz. Und als ich denen sagte, wir wollen jetzt nur noch Biogerste annehmen und wir wollen Bauern gewinnen, die umstellen auf biologischen Landbau. Das war für die meisten nicht verständlich. Und ein Braumeister, den wir damals hatten, der hat dann auch da nicht mitmachen wollen. Er hat gesagt, das führt in den Abgrund, da springt er lieber vorher ab.
Sie mussten auch erstmal die Bauern überzeugen. Wie haben die denn reagiert?
Mit genauso Unverständnis. Ich habe, weil ich wollte, dass wir besseres Bier machen, wollte ich bessere Braugerste noch im konventionellen Landbau und habe den Bauern Herstellungsvorschriften gemacht, konventioneller Art, weniger Düngung und so weiter. Und dafür mehr bezahlt. Es ging natürlich in die Hose, wenn die Bauern mehr bezahlt kriegen, dann düngen sie umso mehr, weil dann rechnet es sich doppelt gut.
Ja, dann kommt mehr raus, genau.
So, also habe ich denen gesagt, wenn ihr nicht auf Bio umstellt, kaufe ich euch nichts mehr ab. Und bis auf 2 haben von 60 Bauern nicht mitgemacht. Und dann haben wir ganz konsequent neu angefangen, habe einen Agraringenieur eingestellt, der den Bauern aufgeklärt hat, bei der Umstellung behilflich war, denn damals gab es ja noch nichts Staatliches. Und die Landwirtschaftsberatung war einer unserer größten Feinde. Die CSU und der Bauernverband haben gesagt, das muss ausgerottet werden, diese Gedanken. Das ist allenfalls grüne Spinner, die sind uns gefährlich. Also das war alles damals noch ganz schwierig.
Ließ sich das denn überhaupt auch überprüfen, zu sagen, jetzt hat der Bauer tatsächlich so ökologisch gearbeitet? Weil wirklich nachforschen, nachvollziehen kann man das ja nicht.
Doch, die Analytik war damals auch schon gut. Also die war schon so weit ausgeprägt, dass man das sehr gut nachweisen konnte. Und wir haben auch, weil wir gewusst haben, dass wir auch möglicherweise betrogen werden, eben diesen Agraringenieur eingestellt, der die damals noch wenigen Bauern auch regelmäßig kontrolliert hat. Und auch da haben wir auch ein paar Übeltäter gefunden, die wir natürlich sofort eliminiert haben. Und das war, hat eine sehr erzieherische Wirkung gehabt.
Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das allererste Bier getrunken haben im Leben?
Ja, da war ich noch nicht in der Schule. Und bei uns zu Hause gab es für die Kinder immer Bier. Und könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Würden heute alle protestieren.
Meine Eltern waren der Meinung, dass Limonaden was Künstliches sind und dass es nicht gut für Kinder ist. Und dagegen ist ein dunkles Bier, hat ein bisschen weniger Alkohol damals gehabt. Und da haben wir so ein kleines Krügelchen jeden Abend gekriegt und auch zum Mittagessen. Und sonst gab es Wasser. Und wenn wir nicht brav waren, dann wurde das Bier mit Wasser verlängert.
Dann hat es nicht mehr geschmeckt.
Hat es nicht mehr so gut geschmeckt.
War für Sie klar, Sie sind eben, gehören in die Familie der Brauerei Lamsbräu, eine 400-jährige Tradition. War Ihnen klar, Sie müssen Braumeister werden?
Nein, das war mir nicht klar. Erstens ist die Brauerei ja erst 217 Jahre in der Familie. Und ich bin die 6. Generation und ich bin durch Kriegsumstände auf dem Brauereigelände geboren. Und mein Spielplatz war der Brauereihof. Und da hat sich das so ergeben, dass ich eigentlich, obwohl ich mir auch ganz bewusst eine Alternative aufgebaut habe, ich habe ja in Steuern promoviert, ich hätte auch Steuerberater werden können, habe ich mich dann sehr bewusst für die Brauerei entschieden.
Aber Sie haben promoviert, glaube ich, da hatten Sie gerade auch schon den Vertrieb übernommen der Brauerei mit 24 Jahren.
Richtig.
Also waren Sie da auch zeitweise unentschlossen?
Ja, und zwar hat das einen Hintergrund gehabt, denn unsere Brauerei hat damals 2 Familienstämmen gehört. Mein Urgroßvater hat an seine beiden Söhne, darum heißen wir heute noch Gebrüder Ernstberger, die Brauerei vererbt und da sind 2 Familienstämme entstanden. Und ich war mir noch nicht sicher, ob ich eine Pattsituation mit 50-50 erfolgreich überstehen kann. Es ist mir aber dann gelungen, eine einheitliche Führung wiederherzustellen und dann war es für mich klar, dass ich dabei bleibe.
Gab es vorher auch mal so etwas wie eine Rebellion?
Ja, das gab es einmal, als ich das erste Mal, glaube ich, so mit 16 oder was, einen 5er in Mathe im Halbjahreszeugnis nach Hause gebracht habe. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Schule und ich mache jetzt eine Brauerlehre oder irgendeine andere Lehre und ich will runter von der Schule. Das ist so, glaube ich, jeder Pubertist macht das mal so. Ne?
Ja, aber die Brauerlehre haben Sie dann ja anschließend irgendwann auch gemacht.
Das war dann später, erst nach dem Abitur, ja.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Leidenschaft dann fürs Bierbrauen auch entdeckt haben?
Eigentlich schon sofort während des, ich habe schon nach der 8., damals hieß ja noch 9-klassiges, also nach der 8. Klasse habe ich schon ein Praktikum gemacht, 5 Wochen in den großen Ferien. Und da ist die Liebe zum Bier schon gekommen und zu dieser faszinierenden Arbeit in der Melzerei und im Sudhaus und im Gärkeller und im Lagerkeller und in der Apfelanlage. Und so Vielfältigkeit habe ich gedacht, das muss Spaß machen und das möchte ich gerne.
Sie haben 3 Kinder, eine ganze Reihe Enkelkinder. Ja. Gibt es jemanden, der auch in der Brauerei arbeitet?
Ja, mein Sohn hat sich glücklicherweise auch für den Beruf entschieden. Er ist Diplomkaufmann nach Altere, heute heißt es Bachelor of Business, also ähnlich, und Bachelor of Engineers. Das macht er jetzt gerade fertig, ist gerade bei seiner Bachelorarbeit, hat ein gutes Examen geschrieben und wird nächstes Jahr in die Brauerei in die Geschäftsleitung eintreten. Hat ein duales Studium gemacht, der hat schon ein bisschen Praxiserfahrung jetzt auch.
Fast 400 Jahre gibt es die Neumarkter Brauerei Lamsbräu. Franz Ernstberger, Sie haben das weltweit erste Bio-Bier auf den Markt gebracht und dann auch Bio-Mineralwasser. Kann denn Mineralwasser Bio sein?
Das ist eine berechtigte Frage und die höre ich immer und ich nehme das auch niemandem übel, wenn er mich fragt. Wasser, darüber sind wir uns alle einig, hat unterschiedliche Qualitäten. Es gibt gutes und es gibt weniger gutes Wasser. Und es gibt aufbereitetes Wasser und naturbelassenes Wasser. Biomineralwasser kann nur ein total naturbelassenes Wasser ohne jegliche Art von Aufbereitung und irgendwelchen Kontaminationen sein, die Menschen gemacht sind. Das zweite und das wesentlichere Kriterium für Biomineralwasser ist, dass derjenige, der dieses Produkt auf den Markt bringt, wie ein Biobauer agieren muss für sein Wasser. Dazu muss er erst mal zur Kenntnis nehmen, dass Wasser genauso angebaut wird wie Kartoffeln.
Aber da ist ja, glaube ich, schon der Punkt. Sie könnten jetzt wieder, glaube ich, einen Vortrag halten. Ja. Da ist der Punkt, wo 2011 war es, glaube ich, auch ein Landgericht in Fürth entschieden hat und gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Brauerei Lamsbräu jetzt ein Mineralwasser unter Biosiegeln verkauft, weil es wird eben nicht produziert. Es müsste ein Produkt sein, was produziert wird. Es kommt aber so einfach aus der Quelle.
Ja, weil das so die landläufige Meinung ist, Wasser macht man ein Loch in die Erde, pumpt raus, genauso wie Erdöl. Wenn das Wasser nicht mehr so sprudelt oder wenn es schlechter wird, macht man ein neues Loch in die Erde und schaut, ob man irgendwo fündig wird, wo ein geeignetes Wasser kommt. In Wirklichkeit wird Wasser angebaut, hat Wasser eine Vegetationsperiode und einen Erntezeitpunkt.
Aber inwiefern wird das Wasser angebaut?
Wenn es vom Himmel fällt, wenn der Regen herunterkommt.
Die Geschichte war dann noch nicht zu Ende, denn Sie hatten auch ein Biosiegel und auch dieses Biosiegel stand in der Kritik.
Richtig. Das Gericht hat sich auf den Standpunkt gestellt. Es war ein viereckig eingerahmtes Biosiegel. Und es gab ja damals das staatliche sechseckige Biosiegel von der Frau Künast. Und dann hat das Gericht gesagt, dieses viereckige ist mit dem sechseckigen verwechselbar. Und deshalb kann es so nicht stehen bleiben. Und das ist uns zunächst dann nicht ganz klar gewesen. Dann hat das Gericht gesagt, ja, wir gehen da auf eine nächste Abstraktionsebene und sagen, ein Sechseck ist eine geometrische Form und ein Viereck ist auch eine geometrische Form.
Und die Verwechslungsgefahr
damit,
war
und damit
gegeben.
Ist, weil beides eine geometrische Form hat, ist es verwechselbar. Ich glaube nicht, dass das sehr der Realität entspricht, aber okay. Die Gerichte haben dann so entschieden, wir haben unseren Rahmen weggelassen und dann ist unser Biosiegel auch durchgegangen.
Sie hatten dann auch, glaube ich, Verfahren erstellt oder Anhaltspunkte erstellt 2008, wie ein Biomineralwasser denn überhaupt zu sein hat. Kann man das so einfach auf den Markt werfen?
So wie Anbauverbände für ökologischen Landbau. Rudolf Steiner vor 75 Jahren oder 85 Jahren oder Bioland vor 30 Jahren, Naturland vor 25 Jahren Richtlinien erstellt haben, was Biolandbau ist. Genauso hat die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser Richtlinien erstellt, wie man sich Biomineralwasser vorstellen kann. Und dieses Konzept beruht auf drei Säulen. Einmal einem sehr guten Wasser, die haben Sie schon genannt. Die zweite Säule ist dieses Bio-Wasserbauerntum, dass der Hersteller alles tun muss, ökologischen Landbau nach vorne zu bringen, damit das Wasser erst beim Aussehen schon gar nicht kontaminiert wird. Und da gehört dann auch die schonende Quellennutzung und all diese Dinge dazu. Und letztendlich auch noch die dritte Säule, die Transparenzsäule. Dass man das, was man tut, auch ganz offensiv dem Verbraucher mitteilt und sagt, so für das tun alles wir für die Erhaltung einer guten Wasserqualität, auch für die 50. Enkelgeneration.
Geht es unserem Wasser denn tatsächlich so schlecht? Ich behaupte jetzt mal, im Vergleich zu anderen Ländern steht doch deutsches Wasser sicherlich sehr gut da.
Wir haben eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Trinkwasserhersteller und Lieferanten. Man spricht vom bestkontrollierten Lebensmittel der Welt. das, glaube ich, musste hinterfragt werden, diese Aussage, wenn Sie sich den Zustand der Grundwasserkörper und auch des Rohwassers, das in den Wasserwerken dann zum Trinkwasser gemacht wird, anschauen, dann haben wir da eine erste ganz große Alarmschwelle erreicht.
Inwiefern haben Sie sich das angeschaut? Haben Sie es überprüft?
Wir haben uns die Mühe gemacht, alle öffentlichen Bekanntmachungen von Landesregierungen, von Landesuntersuchungsämtern, Bundesregierung und so weiter über deutsches Wasser, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit vor dem EuGH. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja dort verklagt, weil sie nichts tut gegen die Wasserverschmutzung in Deutschland, und haben das zusammengestellt, also eine Art Schwarzbuch herausgegeben.
Das heißt, das Thema Wasser ist im Bewusstsein der Menschen anders verankert, als es eigentlich den Tatsachen entspricht.
Das ist der Normalfall, dass heute kommuniziert wird, das Wasser ist eher nicht schlechter geworden, sondern sogar besser. Wenn man genau hinsieht, dann merkt man, dass zum Beispiel in Bayern rund 150 stark belastete Brunnen einfach abgeschaltet wurden, ein neues Loch gemacht wurde woanders, und man hat dann etwas besseres Wasser eingespeist, und damit hat man die Gesamtnitratzahl, den Durchschnitt, gleichhalten können. Aber das ist für mich keine Verbesserung oder sondern eine echte Verschlechterung.
Aber heißt doch, es gibt auf jeden Fall Lösungen, wie man vorgehen kann. Man bohrt irgendwo eine andere Stelle an und schon ist das Problem behoben. So klingt es jetzt für einen Laien.
Aber das geht nicht immer so. Irgendwann ist es dann aus, dann findet man keine Stelle mehr, wo noch sauberes Wasser ist. Und ein einmal sehr stark verschmutztes Wasser kriegen Sie so schnell nicht weg.
Was glauben Sie, wie entwickelt sich das Wasser in den nächsten 10 Jahren?
Ich befürchte, dass es sich weiter verschlechtert, wenn man eines sich vor Augen hält. 1991 wurde in Deutschland das Maispestizid Atrazin verboten. Bis heute, 26 Jahre später, gibt es zum Teil steigende Atrazin- und Desethylatrazin-Gehalte in den öffentlichen Trinkwasserversorgungen.
Die aber ja kontrolliert werden müssen.
Natürlich, das ist ja das bestkontrolliert wird, aber es ist drin, und es gibt noch immer sehr viele Trinkwassergewinnungsanlagen, die mit Ausnahmegenehmigung laufen, weil die Werte überschritten werden.
Woran liegt es? Ist das Wasser egal, das Thema Wasser?
Nein, es ist nicht egal, sondern hieran sieht man, wie einmal gemachte Fehler, wie lange die nachwirken. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, wieder jede Menge Gifte auf die Äcker zu bringen, indem wir Energiepflanzen anbauen. Diese
zum Beispiel?
Salopp gesagt Vollgasbauerntum mit großen Methangasanlagen und riesigen monotonen Maisfeldern. Da wird Pflanzenbau betrieben, nicht für den Konsum, sondern für Energieanlagen. Da fällt die letzte Hemmung. Da geht es darum, das Maximale herauszuholen. Und da kann man, da wird gedüngt und wird gespritzt, was das Zeug hält.
Also liegt es letztendlich auch an unserer Massenwirtschaft auf den Äckern, die das schlechte Wasser verursacht?
Das ist eine der großen Übel, die wir haben, diese Massentierhaltung, dieser intensive Obstbau, dieser intensive Weinbau, überall wo Landwirtschaft nicht mehr vielfältig ist, sondern sehr spezialisiert wurde und große Mengen auf kleinem Gebiet ist, da gibt es Schwierigkeiten.
Welche Rolle spielt denn Genuss in Ihrem Leben?
Eine ganz große. Und das habe ich auch erst in späteren Jahren erfahren, als ich in einem Seminar war, wo es darum ging, die eigenen Lebensvisionen zu erforschen. Und neben der Freiheit ist genussreiches Leben eine meiner großen Visionen. Und jeder Mensch hat nur ein, zwei Visionen, und die sind auch explizit ausgebildet.
Wie ist da in einem Zeitgeist, der aktuell herrscht, denn Genuss dann überhaupt lebbar?
Genuss ist Ursprünglichkeit und Reinheit, so wie eine gesunde Umwelt das hervorbringt. Das ist dieses Wunderbare in der Schöpfung, dass dort, wo die Schöpfung ungestört ist, auch maximaler Genuss ist, zum Erholen oder auch zum Genießen in Form von Essen und Trinken.
Wie sieht dann größter Genuss für Sie aus?
Größter Genuss ist für mich in schöner Landschaft, in vielfältiger Landschaft, bei einem guten Bier und bei einer guten Brotzeit, die irgendwo regional handwerklich hergestellt ist, Urlaub zu machen.
Jetzt kommen gerade die Craft-Biere, sind seit einiger Zeit ein großer Trend. Ist das auch etwas, worauf Sie setzen?
Was wir machen, ist Kraftbier brauen, weil wir sehr handwerklich herstellen. Wir melzen noch selber. Wir haben das alles in der Hand. Wir pflanzen den Hopfen mit unseren Bauern direkt an. Wir schreiben denen vor, welche Sorten wir haben wollen. Und wir stellen daraus ein Bier her, das wir für schmackhaft und natürlich erachten. Die Kraftbierbrau, diese Welle, die jetzt aus den USA wieder herüberschwappt, die haben sich alles Know-how bei uns geholt. Die kennen sich zum Teil über europäische Bierstile besser als die meisten deutschen Braumeister. Dennoch ist es für uns eine sehr gute Bewegung, weil Bier einen ganz anderen Stellenwert in der gesellschaftlichen Diskussion bekommt.
Wobei man ja unterstellt, die Amerikaner können so überhaupt kein Bier herstellen. Das wenn jetzt ein Trend aus Amerika kommt, denkt man doch erstmal, nee, kann überhaupt nichts sein.
Ja, wenn Sie die amerikanischen Biere von vor 25 Jahren anschauen, das waren 5 große Brauereien, die hatten 95% Marktanteil und das waren echte Near-Water-Biere. Also da hat keins mal nach irgendwas geschmeckt. Und wir haben in Deutschland eine ähnliche Entwicklung. Die großen Brauereien oder Braukonzerne haben absolut austauschbare Biere. Es schmeckt eins wie das andere. Und jetzt kommt wieder die Vielfalt in den Biergeschmack hinein.
Was schauen Sie sich da denn von den Amerikanern vielleicht gerade auch ab?
Das Hopfenstopfen oder das Kalthopfen ist ja eine europäische Erfindung. Das hat man in England früher immer schon gemacht.
Was ist das?
Das heißt, es wird nicht nur Hopfen in die Sudpfanne beim Hopfenkochen gegeben, sondern am Ende der Gärung, entweder nach der Hauptgärung oder nach der Nachgärung, wird nochmals eine kleine Menge Hopfen dem Bier zugegeben.
Damit der Geschmack intensiver ist?
Damit das Aroma da nochmal reinkommt. Da werden keine Bitterstoffe mehr ausgelöst, sondern nur noch Aromastoffe.
Das kommt von den Amis.
Das haben die jetzt wieder bei uns bekannt gemacht. Also, weil eben diese Biere so langweilig waren. Dort hat man überhaupt keinen Kopfen schmecken können. Das ist ja bei uns hier nicht der Fall gewesen. Bei uns schmeckt man ja selbst bei einem Industriebier immer noch ein bisschen was vom Hopfen.
Nachhaltigkeit ist eines der Themen, was Franz Ernstberger beschäftigt als Bio-Bier-Pionier. Sie sind jetzt, darf ich Ihr Alter verraten?
Natürlich.
Wenn ich richtig informiert bin, 71?
Ja.
Und sind jetzt nicht mehr als Chef des Unternehmens tätig. Wie sieht Ihr Alltag im Vergleich zu früher aus?
Mein Alltag hat sich schön entspannt und da freue ich mich sehr drüber. Ich habe eine wunderbare Nachfolgerin in der Brauerei, die Susanne Horn, die Generalbevollmächtigte, die seit 9 Jahren bei uns ist und die Brauerei perfekt führt. Und in der nächsten Generation wird dann mein Sohn wieder das Ruder in die Hand nehmen. Aber in der aktuellen Phase, denn zwischen meinem Sohn und mir fehlt eine Generation, die füllt die Frau Horn jetzt aus.
Was haben Sie gewonnen an Lebensqualität?
Ich bin entspannter und ich mache in erster Linie nur die Dinge, die mir wirklich viel Spaß machen. Und aktuell ist das Biomineralwasser.
Und ich habe mir sagen lassen, dass Sie auch gerne mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Ist das noch so?
Das ist so, ja.
Wo waren Sie zuletzt?
Zuletzt war ich in der Uckermark.
Was haben Sie da entdeckt? Außer die Heimat von Angela Merkel?
Nein, das ist eine wunderschöne Landschaft, hat schöne Seen, eine sehr schöne alte Kulturlandschaft, schöne Kirchen, die leider in der Regel verschlossen sind.
Dann haben Sie da vermutlich auch dann das Bier aus der Uckermark probiert.
Das habe ich auch probiert, ja.
Wie unterscheidet sich das im Vergleich zum Bayerischen?
Das geht mehr in diese Pilzbiernote hinein. Und diese Biere haben einen hohen Standard und haben vielleicht ein bisschen weniger Weichheit im Vergleich zu unseren Bieren in Bayern.
Sie haben viele Jahre gegen Seehofer kämpfen müssen mit Ihrem Bio-Bier. Wie betrachten Sie das jetzt im Rückblick?
Es war für uns ein großer Schock, als Seehofer Landwirtschaftsminister wurde nach Frau Künast. Und er wollte die guten Gentechnikgesetze, die Frau Künast geschaffen hat, ja sofort alle rückgängig machen. Und es ist uns gelungen, durch mit Hilfe der Emotionalität, die ja mit Bier verbunden ist, die deutschen Brauer so zu mobilisieren, dass sie sich als einziger Lebensmittelherstellerverband gegen diese Aufweichungen in den Gesetzen gestellt haben. So ist dann weiterhin geblieben, dass jede Gentechnik-Freisetzung im Internet bekannt gemacht werden muss, auf welchen Flächen das stattfindet. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fortschritt gewesen und das hat dazu geführt, dass wir heute immer noch gentechnikfreie Zone sind, Gott sei Dank.
Wie gucken Sie gerade, wir sind im Wahlkampf, wie gucken Sie gerade auf den Wahlkampf?
Ja, mit gemischten Gefühlen. Wir haben in Bayern eine Landwirtschaftspolitik, die ganz hervorragend ist für den ökologischen Landbau. Alle anderen Bundesländer beneiden uns drum, selbst die grün landwirtschaftlich geführten Bundesländer, obwohl es ein CSU-Minister ist. Und dann gleichzeitig haben wir in Berlin einen CSU-Minister in der Landwirtschaftspolitik sitzen, der gar nicht so sehr den ökologischen Landbau fördert. Also Sie sehen es, innerhalb einer Partei gibt es hier ganz unterschiedliche Strömungen.
Und wenn Sie jetzt betrachten, vor 30 Jahren haben Sie das weltweit erste Bio-Bier auf den Markt gebracht. Hätten Sie gedacht, dass Sie 2017 hier so stehen? Hätten Sie gedacht, dass es schneller geht? Was ist Ihr Fazit?
Ich habe gedacht, dass es viel schneller geht. Aber mittlerweile habe ich mich an diese Geschwindigkeit gewöhnt. Und ich glaube sogar, dass es sehr gut ist. Stabile Bäume haben enge Jahresringe. Das heißt, sie wachsen sehr langsam. Alles, was sehr schnell wächst, fällt dann dem ersten Sturm auch zum Opfer.
Das war ein philosophisches Schlusswort von Franz Ernstberger in SWR1 Leute. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Eins gehört.